Bibliotheken sind viel, viel weiter als Schule. Und die Schule kann aber nichts dafür, dass sie nicht weiter ist, weil sie einfach so uneinheitlich ist und weil sie technisch nicht entlastet wird. Und solange das nicht geschieht, werden Leute wie ich immer viel zu tun haben.
Wieso, weshalb, warum? Der Podcast über Kindermedien.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und gemeinsam mit meinem heutigen Gast Thomas Feibel spreche ich über, ja, worüber eigentlich genau? Diese Frage ist im Fall von Thomas nicht ganz leicht zu beantworten. Seit vielen Jahren betreibt er in Berlin das Büro für Kindermedien, bezeichnet sich selbst als den führenden Journalisten in Sachen Kinder und digitale Medien und ist in dieser Rolle ziemlich umtriebig. Thomas arbeitet für Funk und Fernsehen, gibt Fortbildungen und Workshops für Eltern und LehrerInnen, schreibt Fachbücher und Jugendromane über digitale Medien und ist Gründer und Organisator des Kindersoftwarepreises Tommy. Ziemlich viele Projekte also, die ihn in der Summe zu einem ausgewiesenen Experten in Sachen Kindermedien machen. So unterschiedlich seine vielen Aufgaben aber auch sind, eine Sache zieht sich dabei fast wie ein roter Faden durch seine Biografie. Thomas pflegt nämlich eine sehr enge Beziehung zu Bibliotheken, die er in einem Interview mal als die wichtigsten Bildungsinstitutionen in Deutschland bezeichnet hat. Warum er das sagt, was es mit seinem Konzept der Lesefähigkeit von Medien auf sich hat, wie gute Medienerziehung zu Hause gelingen kann und warum es wichtig ist, beim Umgang mit digitalen Medien immer die Chancen und die Risiken im Blick zu behalten. All das ist Thema unseres Gesprächs, das Thomas nicht nur mit zahlreichen praktischen Tipps und Beispielen, sondern auch mit viel Humor ausgeschmückt hat. Gute Unterhaltung ist also garantiert beim Talk mit Thomas Feibel vom Büro für Kindermedien. Thomas, schön, dass du dabei bist heute bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo.
Hi.
Wir beide sprechen heute über zwei Themen, die auf den ersten Blick erstmal gar nicht so viel miteinander zu tun haben oder man könnte fast sagen gegensätzlich erscheinen. Wir sprechen nämlich sowohl über Bücher als auch über Software, beziehungsweise über das Lesen und über digitale Medien oder wenn man es noch allgemeiner fassen wollte, sprechen wir über analoge Medien und über digitale Medien und für zumindest manche Menschen scheint das ja doch ein großer Widerspruch zu sein. Wir werden mal sehen, wie das für dich ist. Um es mit deinen Worten auszudrücken, wir sprechen heute über die Lesefähigkeit von Medien. Das ist ein Konzept, das du, naja, man könnte fast sagen, entwickelt hast, vertrittst. Da gehen wir nachher nochmal näher drauf ein. Und es geht dabei nicht nur um die Lesefähigkeit von Medien von Kindern, sondern durchaus auch von uns Erwachsenen. Und du hast ja mit beiden zu tun in deiner praktischen Arbeit, mit Kindern wie auch mit Erwachsenen. Was würdest du denn nach deiner Beobachtung sagen, wer von beiden hat in Sachen Medienkompetenz eigentlich mehr zu lernen, die Kinder oder die Erwachsenen?
Ach, jetzt die salomonische Antwort wäre, es wäre doch schön, wenn wir alle voneinander lernen könnten. Aber in Wahrheit ist es natürlich so, dass Kinder eine sehr hohe Technikkompetenz haben und die Sachen viel schneller erobern als wir Erwachsenen. Aber sie können einfach nicht überschauen, welche Auswirkungen ihr Handeln hat. Und dazu sind wir Erwachsenen wiederum da, ihnen zu sagen, wo sind denn die Grenzen? Das heißt also, wenn ich aus Jux und Dollerei einfach mal jemanden auf dem Klo in der Schule filme, dann mag das für den Moment ganz witzig sein, aber es ist dann dem Kind nicht bewusst, glaube ich jedenfalls, hoffe ich jedenfalls, dass es, wenn es dann diesen Film ins Netz stellt, dass es dann nicht ganz mehr so lustig ist und die Folgen doch fatal sein können. Ich war mal in Hessen an einer Schule, wo drei Mädchen der 6. Klasse einer relativ korpulenten Lehrerin unter den Rock gefilmt haben und haben den Film mit dem Namen der Lehrerin online gestellt und die Lehrerin hat ganz cool reagiert, die hat nämlich einen Nervenzusammenbruch bekommen, ist für ein halbes Jahr ausgefallen. Und dann kann man sich ja fragen, sind diese Mädchen losgezogen und haben gesagt, ey, lass uns heute mal was machen, dass diese Lehrerin einen totalen Schaden von nimmt. Und das glaube ich nicht. Ja, ich glaube, dass die sich gar nichts gedacht haben Und das macht es für die Lehre nicht besser. Also fürs Opfer ist es immer schlimm. Aber trotzdem, finde ich, muss man doch wissen, wie hätte man das verhindern können. Und ich glaube einfach, indem wir immer wieder Kindern erzählen, was ist ein Streich und was ist ein Streich im Internet. Und da, das ist das, wo unsere Kompetenz wieder zusammenkommt. Also wir können uns einerseits von unseren Kindern erklären lassen, wie TikTok funktioniert. Und man selber kann natürlich erzählen, worauf man da so einfach achten muss. Zum Beispiel, dass eine gute Bekleidung bei Videoaufnahmen im Kindesalter doch Pflicht sein sollte.
Aber du redest jetzt gerade schon sehr viel aus der Perspektive eher von Kindern. Macht auch total Sinn, weil du beschäftigst dich sehr viel mit der Perspektive von Kindern. Aber um mal nochmal bei der von uns Erwachsenen anzudocken. Ich habe gelesen von dir ein Zitat, dass du gesagt, zum ersten Mal in der Geschichte der Medien verlangen Eltern von ihren Kindern im Umgang mit Medien etwas, das sie selbst gar nicht können, nämlich zu widerstehen. Da steckt ja doch mindestens doch mal ein Aspekt drin, den wir Erwachsene vielleicht auch noch lernen müssen oder wo wir zumindest noch nicht so ganz weit gekommen sind, oder?
Ja, aber das bezieht sich nur auf den Umgang mit dem Smartphone. Früher kamen Eltern zu mir und haben gesagt, mein Kind spielt den ganzen Tag PlayStation und auch am Wochenende und nachts. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wie soll ich den da wegkriegen? Aber die Eltern damals jedenfalls haben nicht selbst PlayStation gespielt. Heute wollen viele Eltern ihr Kind beim Umgang mit dem Smartphone erziehen, sind aber selbst völlig abhängig von dem Gerät. Naja, das Gerät ist ja auch wahnsinnig praktisch und toll. Und beim Fernsehen haben wir allerdings mal gelernt zu widerstehen, hoffe ich jedenfalls, dass man eben morgens nicht um 6 gleich als erstes den Fernseher anmacht. Aber der Fernseher schickt auch keine Nachrichten, der klingelt und bimmelt nicht und der ruft sich nicht dauernd ins Gedächtnis. Mhm. Darauf bezieht sich dieses Zitat. Also, dass wir alle noch nicht die richtige Balance gefunden haben, mit dem Smartphone umzugehen. Ja, und solange wir uns da selber nicht im Griff haben, sind wir einfach nicht in der Lage, unseren Kindern zu sagen, wie sie es richtig machen sollen. Und jetzt kommt natürlich der Umkehrschluss. Wir sind jetzt das perfekte Vorbild, wir wissen genau, wie wir damit umgehen sollen, dann wird es trotzdem mit Kindern schiefgehen, weil es Kinder sind. Mhm. Man denkt ja immer so, wenn Kinder nicht auf einen hören, dann, weil sie einen ärgern wollen, man nimmt es immer so persönlich in der Erziehung. Nee, in den meisten Fällen liegt es ganz einfach daran, es sind Kinder. Und ich glaube, das vergisst man dabei immer.
Das ist doch eine gute Brille, würde ich mal fast sagen, die wir für die nächste Stunde noch aufbehalten sollten, wenn wir jetzt ein bisschen dezidierter in verschiedene Themen da so reinschauen. Ich möchte aber ganz gerne vorab erstmal nochmal gucken, was du denn eigentlich genauso beruflich machst und vor allen Dingen auch nochmal, wie du da hingekommen bist. Also wir gehen nochmal erstmal ein bisschen aus den Themen und Inhalten raus und schauen mal ein bisschen auf so deine Biografie.
Das heißt, jetzt kommt das Lieblingsgetränk, ja?
Das kommt auch gleich, genau. Ich würde aber erstmal vielleicht nochmal ganz kurz für die, die es möglicherweise gar nicht wissen, sagen, was du eigentlich so beruflich machst. Und dann kommen wir auch gleich zum Lieblingsgetränk.
Das mache ich übrigens nicht beruflich.
Also du betreibst in Berlin das Büro für Kindermedien, heißt es. Heißt konkret, du arbeitest in ganz unterschiedlichen Bereichen, nämlich als freier Journalist für verschiedene Kinderzeitschriften, aber auch fürs Radio und fürs Fernsehen. Du hast mehrere Sachbücher zum Thema Jugend und digitale Medien verfasst, schreibst aber auch Romane für Kinder und Jugendliche über dieses Thema, hältst Lesungen, Vorträge, machst Workshops und Seminare und bist nicht zuletzt auch Mitbegründer des Kindersoftwarepreises Tommy. Über all das müssten wir eigentlich heute sprechen, mal gucken, ob wir über alle diese Themen tatsächlich sprechen können, ob die Zeit das hergibt. Auf jeden Fall sieht man schon, das sind ziemlich viele verschiedene Rollen und Aufgaben, denen du dich da widmest, wenn sie auch alle so ein bisschen dasselbe Themenfeld beackern. Als was bezeichnest du dich eigentlich selber, wenn du nach deinem Beruf gefragt wirst?
Also weil mir nichts mehr einfällt, sage ich immer Medienexperte. Medienexperte ist jemand, der es zum Doktortitel nicht geschafft hat. Ja. Schätze ich dann meistens scherzhaft hinterher. Aber ich weiß auch nicht genau, wie man es sagen soll. Was soll ich sagen? Ich bin Journalist, ich bin Autor. Ja, und ich glaube, dafür gibt es vielleicht gar keine richtige Berufsbezeichnung. Aber 1995, als ich zum ersten Mal tiefer mich mit neuen Medien beschäftigt habe, nämlich als die CD-ROM kam, bis dahin hatte ich über Bücher geschrieben, über Musik, über Filme, über alles Mögliche. Aber für den Buchdruck kam ich ja zu spät und der Wechsel von Vinyl auf CD war jetzt auch nicht so aufregend. Und jetzt hatte ich aber die Möglichkeit, das als Journalist zu begleiten. Das hat mich einfach interessiert. Ich hatte damals sehr kleine Kinder und dann gab es die ersten CD-ROMs für Kinder. Und das konnte ich erstmal gar nicht glauben, wie viele Erwachsene mich auch, dass plötzlich, also man kam nie auf die Idee, ein Vierjähriger könnte sich an den Computer setzen und damit etwas Sinnvolles machen. Das war was völlig Neues.
Ja? Absurdes Bild für die Zeit damals so irgendwie noch.
Ne? Ja, genau. Ja. Und dann dachte ich, ich muss mal mehr Informationen darüber einsammeln und habe mal geguckt, was es da so gibt und habe gemerkt, so viel gibt's da gar nicht. und habe dann mich da reingestürzt. Und so kam ich erst dazu, über Angebote, digitale Angebote für Kinder zu schreiben und dann aber auch mich immer mehr damit zu beschäftigen, was macht das eigentlich mit den Kindern? Wie verändert das die Kindheit? Und es gab ja schon damals das schöne Vorurteil, Kinder, die am Computer spielen, werden dick, fett, faul und alle Computerspiele sind Killerspiele. Und es war auch teilweise sehr mühsam, gegen all diese Vorurteile anzukämpfen. Aber ich denke, das ist das, was mich daran gereizt hat, dass ich einer der ersten Journalisten war, der dieses Thema, die digitale Welt für Kinder, mir mal angeguckt habe.
Etwas, was dich gereizt hat, aber auch etwas, für das du ja schon viel Anerkennung erfahren hast, um mal eine Sache rauszugreifen und damit schon mal so einen kleinen Spoiler zu geben, wenn man so möchte, auf ein Thema, auf das wir nachher nochmal kommen. Du bist 2014 von der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände mit der Karl-Preußker-Medaille ausgezeichnet worden. Ich gebe zu, ich kannte sie vorher nicht. Sie gilt aber wohl als eine der höchsten Auszeichnungen im deutschen Bibliothekswesen und dass du ausgerechnet von denen ausgezeichnet wurdest, hat damit zu tun, dass du dich ja auch sehr stark für Leseförderung in Kombination mit der Vermittlung elektronischer Medien engagierst. Das zieht sich so ein bisschen, nach meiner Wahrnehmung zumindest, fast wie so ein roter Faden durch deine Berufsbiografie der letzten Jahre. Das werden wir nachher nochmal merken. Aber lass uns mal, bevor wir darauf eingehen, nochmal wirklich ganz weit zurückgehen. Und jetzt kommen wir nämlich zu dieser Kindergetränkgeschichte. Oh, okay. Nämlich zu der Frage, was hat denn in dir eigentlich diesen Funken ausgelöst, dass du dich so sehr für das Schreiben auf der einen Seite, aber eben dann auch speziell für dieses Medienthema so interessierst? Und ja, erklären muss ich es dir, glaube ich, nicht mehr. Du kennst diesen Einstieg schon. Also, stelle dir einfach vor, wir säßen hier jetzt zusammen an einem Tisch und ich würde dich bitten, uns ein Getränk auf den Tisch zu stellen, das dich in besonderer Weise irgendwie an deine Kindheit erinnert oder besondere Erinnerungen auslöst, die mit deiner Kindheit ebenso verbunden sind. Welches Getränk wäre das?
Ja, ich habe also sehr lange drüber nachgedacht, weil der erste Gedanke war natürlich Cola, also wie alle Kinder will man Cola und die Eltern so nein. Aber tatsächlich so, das Getränk, mit dem ich wirklich Erinnerungen verbinde, ist Ginger Ale.
Oh.
Ja, und zwar, ich war, glaube ich, zweimal mit meinen Eltern im Urlaub insgesamt in gemeinsamem Familienleben. Und einmal saßen wir in Lugano, es war ein lauer Sommerabend und ich bekam aus so einem breiten Sektkelch oder so ein Sektkaraffe, wie nennt man diese breiten Gläser, bekam ich ein Glas Ginger Ale. Ich glaube, ich war 10.
Ja.
Das war, also ich kann mich noch an Fotos erinnern, wo ich versuche, meine Luftmatratze im Meer zu erwürgen und weil wir dann weiter nach Italien gefahren sind. Aber dieser Sommerabend mit Ginger Ale, ich trinke wirklich sehr, sehr selten Ginger Ale, aber wenn ich an Ginger Ale denke oder wenn ich ihn trinken würde, würde ich mich immer wieder als 10-jährigen Jungen in diesem Restaurant, was so einen Außenbereich hatte, mit meinen Eltern sehen. Und damals hatte ich, das würde ich überraschen, noch Haare.
Na, aber das ist schön, dass du damals noch Haare hattest. Mich hätte mehr interessiert, hattest du damals schon irgendwelche Medien mit in deinem Urlaub, als du da unterwegs warst? Also für was hast du dich damals so interessiert, wenn es um den Umgang mit Medien geht?
Ich war ein schlechter Leser. Also Bücher hatte ich schon mal nicht dabei. Und der Walkman war noch nicht erfunden. Und mein Vater hörte immer im Auto Blasmusik. Also insofern war das jetzt nicht so. Aber was mich als Kind wahnsinnig interessiert hat, waren Horrorgeschichten. Ich habe Gruselgeschichten geliebt von Anfang an. Und es gibt ja jetzt diesen Fachbegriff der Angstlust. Kommt eigentlich aus dem Filmbereich. Das heißt also, wenn du heute einen spannenden Horrorfilm siehst, dann möchtest du ja immer wissen, wie viel hältst du aus, ja, bis du dich erschreckst? Und wann ist es zu viel? Das Dumme nur als Kind und später auch als Erwachsener, aber als Kind ist es noch viel schlimmer. Wenn dieser Moment überschwappt, wo es zu schlimm ist, dann ist es zu spät. Es gibt kein Zurück mehr und du kannst nicht mehr schlafen. Ja, also mit 8 Jahren war ich in einem Ferienlager und das wurde irgendwie geleitet von Jugendlichen, die waren so 16, 17, 18. Und die sagen, hey, wir gehen alle zusammen ins Kino. Und wir waren halt die Jüngsten, so 8- und 9-Jährige, und waren dann in einem Film, ich glaube, der hieß Lady Dracula. Da wurden irgendwelche Leichen kopfüber aufgehängt und aufgeschlitzt. Dann kam so Goldpulver rausgerieselt, weiß ich immer noch. Ja? Und dann wurde so irgendeine Flüssigkeit, ich nehme mal an, es ist Blut. Und dann erwachten die wieder zum Leben. Und wir konnten alle nicht mehr schlafen. Ich musste von meinen Eltern abgeholt werden aus diesem Ferienlager. Und ich glaube, so geht es jedem Erwachsenen, wenn jeder weiß, du bestimmt auch, jeder kennt den ersten Film, der in wahnsinnige Angst eingejagt hat. Aber ich wollte das immer und ich habe also dann diese komischen Gruselhefte gelesen, John Sinclair und alles mögliche, regnet es plötzlich Blut von der Decke und dann konnte ich es aber nur so bis 15, 16 Uhr lesen, weil ab 17 Uhr wusste ich, wenn ich es da noch lese, dann kann ich nachts nicht mehr einschlafen. Und diese Liebe zu Horrorgeschichten ist irgendwie geblieben.
Ja, ich habe mich gerade schon gefragt, reden wir jetzt hier über Prägungen oder reden wir schon von Traumatisierung? Aber vielleicht ist es auch irgendwas dazwischen oder so, ne? Aber
das ist eine gute Mischung. Man kann auch sagen, ich habe mich immer für Horror interessiert, weil meine Familie so gruselig war.
Okay, das lasse ich mal so unkommentiert.
Bitte. Ich bin meine Mutter sehr dankbar.
Ich würde eher nochmal den Bogen spannen, jetzt wieder zu den Bibliotheken, also um diesen Faden mal wieder aufzugreifen. Welche Rolle haben Bibliotheken für dich in deiner Kindheit gespielt? Ich meine, du hast jetzt eben schon gesagt, du hast gar nicht so gerne gelesen. Das überrascht fast bei dem, was du heute so tust, aber.
Nee, ich habe es, das, wie allen Kindern liegt es dann daran, wenn du nicht gerne liest, dass du nicht das richtige Buch gefunden hast oder nicht das richtige Buch bekommen hast. Ich wollte aber noch eine Sache sagen zu meiner frühen Medienkindheit.
Ja.
Meine Eltern haben was gemacht, was ich heute allen Eltern abrate. Ich hatte einen eigenen Fernseher im Zimmer. Ich glaube, so 13 oder 12, weiß nicht mehr genau. Es war so ein Schwarz-Weiß-Fernseher. Und da gab es ganz starke medienpädagogische Gründe von meinen Eltern. Sie hatten sich nämlich gerade einen Farbfernseher gekauft und wussten nicht, wohin mit dem Schwarz-Weiß-Fernseher. Und ich glaube, daran hat sich bis heute nichts geändert. Wenn heute Kinder einen Fernseher im Zimmer haben, liegt es meistens daran, dass man sich ein neues Gerät gekauft hat. Und ja, aber es ist keine gute Idee. Ich habe sehr viel Fernsehen geguckt in meiner Kindheit. Ich war sehr viel allein. Und dann gab es einen Jungen, der bei uns im Haus wohnte. Und der meinte, da gibt es so ein Haus, da kann man so Bücher mitnehmen. Einfach so, kosten nichts. Und ich so, was? Und dann sind wir zum ersten Mal in diese Stadtbibliothek zusammengegangen. Und dann habe ich erst angefangen, tatsächlich zu lesen. Weltraumbücher ausgeliehen, Dinosaurier, alles Mögliche. Deswegen, glaube ich, ist meine ganz frühe Liebe zu Bibliotheken erwacht. Es ging dann auch so weit, dass ich dann angefangen habe mit 16, 17 Gedichte zu schreiben, wie das, glaube ich, alle empfindsamen jungen Männer so machen. Ja?
Und, das würde ich mal in Frage stellen, aber schön.
Ja, ja gut, manche haben sich sogar gereimt, aber aua. Aber mir war klar, ich will Autor werden, aber dann war die Schule zu Ende und ich musste irgendwie was machen und dann machte ich tatsächlich eine Ausbildung in der Bibliothek. Und diese Ausbildung war so eigentlich, sagen wir mal, nicht so toll, weil du als Auszubildender im Prinzip nur Bücher einstellst ins Regal oder Sachen an der Theke ausgibst und zurücknimmst. Aber es gab da einen Mann, der nennt sich Lektorat, die entscheiden, welche Bücher gekauft werden. Und der sagt immer, der braucht mich zweimal die Woche zum Kistenschleppen, weil er hatte so Rückenschmerzen. Der hat immer sein Zimmer abgeschlossen, sich eine Pfeife angezündet und gesagt, haben Sie Flaubert gelesen? Ich, wen? Flaubert, hier, schenke ich Ihnen, hat er mir ein Buch von Flaubert geschenkt. Oder Hüssmanns, kennen Sie Hüssmanns, ja? Gegen den Strich, toller Roman. 2 Jahre lang, das war so ein bisschen meine Ausbildung in der Ausbildung. Und der hat mich auch immer abgefragt und mir immer neue Bücher gegeben. Und es gab auch eine Musikbücherei und dann sagte die Musikbibliothekarin, also ich kannte Beatles und ich kannte Kiss. Und sie sagte, kennen Sie Berlioz? Und ich, wen? Und setzen sich mal in diese Kammer. Und dann habe ich Symphonie Fantastique gehört. Und so, und ich habe zum ersten Mal die Todesfuge von Porzellan von einem Schauspieler rezitiert gehört und so weiter. Also in diesen 2 Jahren habe ich alles aufgesaugt, was nur geht, habe aber ein sehr schlechtes Auszubildendenzeugnis.
Gut, da kann man jetzt gegenüberstellen, wovon du am Ende mehr gehabt hast. Also wenn ich dich jetzt gerade so reden höre, diese Begeisterung, die immer noch so ein bisschen mitschwingt, durch diese persönlichen Begegnungen, dann liegt die Antwort fast auf der Hand, oder?
Also nein, das sind keine persönlichen Begegnungen, das sind frühe Förderer, die einfach gesehen haben, da ist jemand, der hat zwar Ambitionen, aber keine Ahnung. Ja. Und dem müssen wir ein bisschen so unter die Arme greifen. Interessanterweise, das fiel mir auch erst auf, als ich diesen Preis bekommen habe, fiel mir das ein, weil ich immer der Meinung war, ich habe ja mit Computerspielen eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Diese Ausbildung führte mich alle 2 Monate nach Calw, da wo Hermann Hesse geboren ist. Und da war ich in der Berufsschule und ich bekam wirklich nicht viel Geld, aber mit einem Kumpel zusammen haben wir tatsächlich in Videospielhöllen, wie heißt das denn, in der Spielhölle, wo es damals, früher gab es, konnten die Computer ja keine Bilder darstellen. Es gab keine tollen Computerspiele. Wenn man das wollte, dann ging man in solche Spielhöllen und hat dann alle möglichen, was weiß ich, Space Invader und so weiter, alles da gespielt. Und ich glaube, ich habe mein ganzes Auszubildendengeld da reingeworfen. Und das fiel mir erst, als ich den Preis bekommen habe. Bis dahin habe ich völlig ausgeblendet, dass ich doch eine frühe Sozialisation mit Spielen hatte, so mit 18. Ja? vielleicht spät, aber da kamen sie ja gerade erst auf, die Spiele. Ich kann ja nichts für die Geschichte.
Ja, ja, definitiv. Unser Eis ist in anderen Zeiten groß geworden und damit auch einfach anders geprägt worden, ne? Keine Frage. So, das muss man einfach mal so festhalten. Kannst du trotzdem noch mal ganz kurz skizzieren, auch von dieser Zeit, die du jetzt gerade umschrieben hast, zu der Zeit, wo du dann wirklich angefangen hast, dich mit diesem, ich nenne es mal im weitesten Sinne, medienpädagogischen Feld zu beschäftigen, wie sich dieser Weg noch so vollzogen hat?
Ja, ich glaube, ich habe es eben mal schon angedeutet. Also zuerst habe ich angefangen, über Spiele zu schreiben. Es gab so ein Buch, das hieß Der Kindersoftware-Ratgeber. Und irgendwie war das so ein kleiner Bestseller, was ich gar nicht glauben konnte. Und da habe ich jedes Jahr so 100, 150 gute und aber auch schlechte Sachen vorgestellt. Und dann dachte ich aber auch, man muss auch mal gucken, was es mit den Kindern macht. Weil ich habe auch schon damals Bücher im Schneider Verlag, so eine Krimireihe, die hieß Computer Kids auf heißer Spur. Und da war ich sehr viel in vierten Klassen unterwegs. Und wir reden jetzt echt von Ende der 90er Jahre. Mhm. Und dann erzählten mir die Viertklässler, dass sie alle Rotten.com kennen. Ich sage, welche Webseiten kennt ihr? Rotten.com. Und dann gehen alle so, ja, ich kenne das auch. Also das ist eine Seite, wo Leichen, die entweder ermordet oder Unfall oder sonst wo, das sind also solche Fotos sind durch die Gegend gegangen. Und dann dachte ich, da muss man doch eigentlich mal was tun. Weil die Kinder haben sich das auch nicht gerne angeguckt. Ja, sondern das ist wie heute diese, heute kriegen die auf ihr Smartphone eben Filme von Enthauptungen oder Tiere werden gequält. Die bekommen das nicht gerne und die gucken sich das auch nicht gerne an, sondern schicken es gleich weiter nach dem Motto, dann bin ich das los, ja. Aber sie werden halt sehr viel mit Dingen konfrontiert, die mich einfach aufregen. Und eine andere Sache, die mich wahnsinnig aufregt, ist Pädophilie. Also, dass man übers Internet, aber auch über Computerspiele, also Online-Spiele, sich an Kinder heranmachen kann und deswegen, glaube ich, ist für mich so der erste Aspekt von allem, warum ich mich um diese Themen kümmere, Schutz. Ich finde die neuen Medien, die jetzt nicht mehr so neu sind, toll, aber ich möchte, dass Kinder gut damit aufwachsen, dass es ihnen gut damit geht und dass sie wissen, was sie im Notfall zu tun haben. Und was mich am meisten eigentlich aufregt am Erwachsenwerden, von dieser Schnitt vom Kind zum Erwachsenwerden ist, irgendwann muss man als Erwachsener, oder hört man auf, an das Gute zu glauben. Also diese Pädophilen, die nutzen ja dieses Gutgläubige von Kindern aus und diese Naivität. Und irgendwann merkt man doch, wenn man so älter wird, nee, es gibt keinen Weihnachtsmann. Ja? Man muss dann langsam mal so akzeptieren, dass, nee, wenn alle Menschen sich lieb haben, müsste es keinen Krieg geben. Irgendwann muss man sich davon verabschieden. Das finde ich sehr schade. Aber wie gesagt, in dem Fall, wenn Kinder alt genug sind, ins Internet zu gehen, in welchen Formen auch immer, sind sie auch alt genug, dass man ihnen das sagt und das auch immer wieder sagt.
Und das tust du ja, indem du auf ganz unterschiedlichen Ebenen tatsächlich dich mit diesem Thema auseinandersetzt. Wir steigen mal in den ersten Themenkomplex dazu ein, nämlich die Bücher, die du selber verfasst.
Okay.
Und das tust du ja, wenn man so möchte, für zwei ganz verschiedene Zielgruppen. Also auf der einen Seite gibt es Sachbücher, die sich eher dann eben an Erwachsene, ich denke mal speziell auch Eltern, richten. Und auf der anderen Seite schreibst du aber eben auch Kinder- und Jugendromane. Wir gucken zuerst mal auf die Sachbücher. Und du hast es eben schon mal ganz kurz angedeutet. Das erste Buch, zumindest nach dem, was ich recherchiert habe, ist 1997 erschienen zu diesem Thema mit dem Titel Multimedia für Kids, Spielen und Lernen am Computer. Interessanter Titel, Multimedia für Kids, weiß ich nicht, ob man das heute auch noch unbedingt so nennen würde, aber im Grunde genommen, so vom Themenkomplex her könnte man ja sagen, ja, du warst zwar damals schon sehr früh dran, Ende der 90er, aber man könnte das wahrscheinlich heute mehr oder weniger mit dem gleichen Titel auch veröffentlichen. Bisschen lustig fand ich habe da mal spaßeshalber danach gegoogelt, was 1997 Wort des Jahres war, das war das Wort Reformstau, wenn man so schaut, dass sich seitdem eigentlich relativ wenig getan hat oder zu wenig zumindest in dem Bereich der digitalen Bildung, dann hat auch das eine gewisse Ironie. Aber um zur eigentlichen Frage zu kommen, würdest du sagen, in diesen jetzt 24 Jahren, die dazwischen liegen, von dem Zeitpunkt, wo du dieses Buch veröffentlicht hast, bis heute, hat sich die Debatte um Medienkompetenz in dieser Zeit grundlegend verändert oder reden wir eigentlich immer noch über dieselben Fragen und Themen?
Ich glaube, was sich verändert hat, ist, und da muss man, glaube ich, dem Smartphone sehr dankbar sein, die Einstellung von vielen Erwachsenen. Ja, also ich kann mich erinnern, dass ich so Ende der 90er, Anfang 2000er Lehrer und Lehrerinnenfortbildung gemacht habe, wo mitten im Vortrag eine Lehrerin aufsteht und sagt, kennen Sie eine gute Englischsoftware für 5. Klasse? Wenn nämlich nicht, brauche ich mir das Ganze hier nicht antun. Ja, und ich hatte auch sehr viel aufgewühlte Eltern, die so angestachelt waren, auch durch Medien und bestimmte Experten, die einfach gesagt haben, man wird dick, blind, blöd und faul und so weiter. Mhm. Gegen diese Vorurteile muss man jahrelang ankämpfen. Aber jetzt, glaube ich, wo fast jeder ein Smartphone oder ein Handy oder ein Tablet hat und eigentlich der Computer inzwischen akzeptiert ist als Alltagsinstrument, ähnlich wie das Telefon, ja, also früher das Telefon und der Fernseher, finde ich, ist der Widerstand nicht mehr so groß. Man muss jetzt nicht mehr so Berge versetzen und gegen auch diese ganzen Mahner und Warner, die es da immer wieder gab und die immer gesagt haben, mit Beispielen kamen, wie wer World of Warcraft spielt in Asien, würden Menschen vergessen zu essen und verhungern. Immer so drastische Beispiele. Man musste immer gegen solche Sachen ankämpfen. Das ist viel besser geworden, weil die Akzeptanz für digitale Medien im Alltag und ihr Nutzen ganz klar angekommen ist. Was sich jetzt aber neu aufgetan hat, ist eben, darüber haben wir auch schon eben kurz gesprochen, ist, das, wie wir auf unsere Kinder dabei gucken und das, wie wir uns selbst sehen. Mhm. Und das geht leider so ein bisschen auseinander, weil, wie gesagt, also wer als Erwachsener sitzt abends nicht vor dem Fernseher und hat irgendwie noch ein Tablet auf dem Schoß oder ein Handy und macht noch irgendwas parallel. Also da gibt's noch viel, immer noch viel zu tun. Aber diese ganz alten Vorurteile, da ist es zum Glück leiser geworden, sodass man sich um die wichtigen Sachen kümmern kann.
Mhm. Aber sprichst du einen wichtigen Punkt an. Ich mache mal direkt einen großen Zeitsprung von 1997 nach 2017. Da ist dein letztes Sachbuch erschienen mit dem Titel Jetzt pack doch mal das Handy weg. Im Untertitel, wie wir unsere Kinder vor der digitalen Sucht befreien. Offen gestanden bin ich im ersten Moment ein bisschen drüber gestolpert, weil ich so dachte, jetzt kommt er hier mit dem Suchtbegriff um die Ecke. Das ist aber in der Rhetorik vielleicht so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Sind wir denn tatsächlich, also oder sind unsere Kinder denn tatsächlich süchtig danach? Beziehungsweise, da müsste man im nächsten Schritt direkt fragen, sind wir es auch? Also warum wählst du diesen Begriff dafür und was meinst du eigentlich damit in dem Kontext?
Naja, ich glaube, man kann dazu schon mal sagen, dass Buchtitel nicht immer Aufgabe des Autors sind. Ja. Und ja, also das hat auch immer einen verbischen Effekt. Es ist halt reißerisch, ja. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Mhm. Aber tatsächlich sind ja viele Eltern davon überzeugt, dass ihre Kinder möglicherweise schon süchtig sind. Und ich habe also in dem Buch sehr viel über Sucht auch drin geschrieben. Es gibt ein sehr langes Interview mit einem Experten. Es kommen ja viele andere Experten zu Wort, auch Hirnforscher. Und ich persönlich bin immer sehr vorsichtig mit dem Begriff Sucht, weil ich glaube tatsächlich, dass es Kinder und Jugendliche gibt, die süchtig sein können. Das, glaube ich, sind aber sehr wenige und man erkennt das daran, dass die eben die Nacht zum Tag machen, nicht mehr zur Schule gehen, nicht mehr am allgemeinen Leben teilnehmen, nicht mehr beim Essen dabei sind, also sich wirklich komplett in diese Spielewelt zurückziehen. Und die brauchen meiner Meinung nach dann auch tatsächlich psychologische und medizinische Hilfe. In den meisten Fällen, glaube ich, aber ist die übertriebene und maßlose Nutzung von Kindern kein Suchtproblem, sondern ein Erziehungsproblem. Wenn ich meinem Kind keine Grenzen setze, wie soll es denn ein Ende finden? Dazu kommt, dass es auch viele Computerspiele gibt, die gar kein Spielende haben, kein klassisches. Wie soll man denn da ein Ende finden? Ja, das ist so, als würde man zu Eltern sagen, schauen Sie doch mal gute Zeiten, schlechte Zeiten zu Ende. Ja, also es hat einfach kein Ende. Und brauchen unsere Kinder auch uns. Das heißt also, die besten Regeln aufzustellen ist eine Sache, aber sich um die Einhaltung zu kümmern eine andere. Und umso wichtiger ist es tatsächlich, sich darum zu kümmern, dass Kinder einfach einen bestimmten Zeitraum sich nur mit diesen Medien beschäftigen. Und da muss man als Erwachsener eben eingreifen. Meistens ist es so, dass man da reingeht und die Kinder sind völlig überrascht, ja, wenn man sagt, dass die Zeit ist um, ja. Und die sind auch völlig zu Recht überrascht, weil die Kinder haben, und Jugendliche teilweise auch, verlieren jegliches Zeitgefühl. Wenn sie, das kennst du auch vom, als Kind, wenn du Fernsehen geguckt hast. Absolut. Und die Eltern kommen rein und sagen, jetzt reicht's, ja. Weil du hast kein Zeitgefühl. Und bei Spielen ist es ähnlich. Und darum ist so, um mal so einen praktischen Tipp vielleicht auch zu geben, ich finde, man kann so 10 Minuten, bevor die Zeit rum ist, mal reingehen und sagen, es sind noch 10 Minuten. Das ist auch nicht schön. Aber dann, wenn dann die Zeit rum ist, ist es nicht so ein Fallbeil, ja? Und das finde ich hilfreicher. Außerdem finde ich es auch gar nicht schlimm, wenn ein Kind sagt, ich muss auch dieses Level beenden, ich muss noch dies und das machen. Kann man ja machen. Dann sagt man, heute spielst du halt eine halbe Stunde länger, morgen dafür eine halbe Stunde kürzer. Und dann muss man aber eben als Eltern auch dahinterher sein. Das ist anstrengend. Das macht keinen Spaß. Aber erstens mal ist vielleicht, dass wir diesen Kampf mit unseren Kindern führen, die Strafe dafür, dass wir unseren Eltern das auch schon damals schwer gemacht haben. Aber eigentlich, es geht nicht um lange Fernsehen gucken und es geht auch nicht darum, ob die Kinder einen missachten, sondern Erziehung ist auch immer diese Auseinandersetzung mit den Kindern, dass die Grenzen austesten, dass die von einem wissen wollen, Wie viel Güte hat man? Ich finde, Güte ist ein tolles Wort. Habe ich von Wolfgang Bergmann. Das war mal so ein Kinderpsychologe, der leider sehr früh gestorben ist. Und der sagt auch sowas wie gute Autorität. Ja? Mhm. Also eben nicht dieses so lange deine Füße unter meinen Tisch. Und ich finde, das ist, was Kinder auch wollen. Die wollen autoritäre Eltern. Jetzt nicht diese kalten, sondern diese gut autoritären Eltern. Weil wenn die Kinder Eltern haben, die sich gar nicht drum kümmern, wie lange sie das machen, dann ist ja auch alles egal. Ich habe mal zwei Mädchen zugehört in der Straßenbahn. Da hat die eine zur anderen gesagt, die waren beide so 16, ich darf am Samstag so lange wegbleiben, wie ich will. Und die andere sagte, du hast es gut, ich muss immer um 10 zu Hause sein. Und dann sagte die erste wieder, naja, aber vielleicht ist es meinen Eltern auch egal. Ja, und das, ich glaube, das ist nochmal der Punkt, um den es geht. Also ja. Es geht nicht darum, ich bin der strenge Vater und muss jetzt hier das Fallbeil zücken, weil die Zeit rum ist, sondern man muss begreifen, dass Erziehung immer Auseinandersetzung ist. Also natürlich kann man dem aus dem Weg gehen, aber dann ploppt das an einer anderen Stelle wieder hoch. Und die Kinder wollen verlässliche Eltern. Die wollen keine Wischiwaschi-Eltern.
Aber das ist ja, würde ich jetzt mal unterstellen, den meisten Eltern ja wahrscheinlich auch klar. Deswegen schreibst du ja vielleicht auch solche Bücher. Ich weiß nicht, ob du mitgehen würdest, wenn ich die jetzt so unter dem Sammelbegriff Erziehungsratgeber zusammenfasse. Und deswegen lesen sie Eltern aber ja wahrscheinlich auch, ne, weil sie genau in diesen Fragen, zu diesen spezifischen Themen dann auch vielleicht ein bisschen Entscheidungshilfe oder eben Ratschläge bekommen wollen. Wie gehe ich denn angemessen mit meinem Kind damit um, oder? So verstehe ich zumindest deine Arbeit, was jetzt diese Sachbücher angeht.
Ja, also man muss auch sagen, die Bücher sind auch lustig.
Ja, das also schadet es geht ja nicht.
Nein, ich wollte nur sagen, es ist halt nicht so moralinsauer. Ja. Ja. Und ich nehme auch immer wieder so Beispiele aus dem Leben und nicht irgendwie, also ich komme jetzt nicht mit irgendwelchen Studien, wer was gesagt hat, sondern ich habe ganz viele Eltern interviewt, viele Lehrkräfte interviewt, Hirnforscher, Psychologen, Kinderärzte, Kinder habe ich auch interviewt und Jugendliche. Also einfach mal mit denen, wie macht ihr das denn? Und habe ganz viele Eltern gefragt, wie löst ihr denn diese Probleme mit dem Handy? Mhm. Was mich früher mal so genervt hat, ist, wenn es solche Experten gab, die aus der Hirnforschung kamen und dann keine konkreten Ratschläge geben konnten. Also für die war einfach nur so, mit 14 ist vielleicht gut, wenn das Kind das erste Mal an den Computer kommt oder so, ja. Also wenn einfach nur gesagt wird, das schadet dem Hirn des Kindes und es schadet dem Kind, aber man kriegt nichts als Eltern an die Hand, was einem Erziehungsalltag hilft. Und mir geht's immer darum, ich will nicht nur sagen, wo ist das Problem, ich will auch eine Lösung sehen oder eine Lösung vorschlagen, ja. Es gab ja jahrelang so diese Diskussion, am besten alles verbieten und gar nicht erst zulassen im Kinderzimmer. Mhm. Ja? Ja. Damit kommen wir nicht weiter. Wir müssen damit lernen, wie die Kinder, wie können die lernen, sich selbst zu regulieren und wie können wir ihnen dabei helfen?
Und sie können es ja möglicherweise auch dadurch lernen, da schlage ich jetzt mal die Brücke zu den Büchern, die du für Kinder und Jugendliche schreibst, also die Romane, indem sie solche Bücher lesen. Um mal ein paar von den Kinder- und Jugendromanen zu benennen, Hilda und Hulda, habe ich gesehen zum Beispiel, sind sogenannte Mitrate-Krimis für Medienkompetenz und Konzentration, ist so im Untertitel auch auf der Webseite so vermerkt. Mhm. Happy, der Hund im Handy, ist ein Buch für Kinder ab 8 Jahre, aber dann habe ich auch zwei Jugendromane nochmal gefunden. Der eine heißt Hashtag Selbstschuld, was heißt schon privat, ein Jugendroman über Sexting. Oder auch ein anderer, ich weiß alles über dich zum Thema Stalking. Also man merkt schon, du greifst diese ganzen Themen, die ja auch in den Debatten, die Erwachsene darüber führen, immer wieder aufploppen, die greifst du ganz gezielt auf. Verpackst sie aber offenbar so in Geschichten, dass sie für Kinder und Jugendliche im besten Fall wahrscheinlich auch unterhaltsam sind, dass sie es gerne lesen. Aber wahrscheinlich steckt auch irgend so eine Art von, wie soll man das nennen, Bildungsgedanke drin. Also dass Kinder wirklich auch was daraus lernen. Ich finde, das ist eine ganz schwierige Grätsche, die du da wahrscheinlich vollziehst, oder?
Ich würde mal sagen, die Geschichten sollen sensibilisieren. Ja, also, aber sie sind nicht pädagogisch, sind jetzt nicht so mit dem Zeigefinger. Das sind wirklich richtige Geschichten und so, dass man, also angefangen haben diese Medienromane, wenn man sie so nennen will, mit einem Roman, der heißt Like Me. Da habe ich ja schon erzählt, drei Mädchen haben einer Lehrerin unter den Rock gefilmt. Das war für mich der Anlass, diesen Roman zu schreiben. Außen kam gerade Facebook auf. Und damals noch in Kinderhänden interessant, jetzt inzwischen nicht mehr. Aber es ist ja ein soziales Medium und es gibt ein soziales Medium, das sagt, der die meisten Likes hat, die meisten Freunde hat, der wird Star-Moderator einer Online-Show. Hm. Und die drei Kinder machen da ziemlich viel Mist, um eben das zu erreichen. Und den Roman habe ich ab 10 geschrieben. Der Verlag hat dann gesagt, es ist ab 12, damit es eben nicht in der Ecke bei Robert Hotzenplotz liegt. Und mir war immer klar, Kinder kriegen immer früher ein Handy, nämlich jetzt schon in der 2. und 3. Klasse. Und dann kam Happy, der Hund im Handy, ist im Prinzip so eine Art Prequel, jetzt ohne, es gibt nicht dieselben Personen, gar nichts, aber so gedacht. Bei dem Like Me ist es so, wie wird man als Mädchen oder als Junge mitgerissen und versucht möglichst viel Mist zu machen, um diese Punkte zu erreichen, um irgendwie Star-Moderator zu werden. Und das Tolle an diesen Büchern ist, als Kind, du kannst dich mit diesen Figuren identifizieren, du kannst dich aber auch von ihnen distanzieren. Du wirst nicht von ihnen belehrt. Du kannst immer sagen, wie weit gehe ich mit? Und also wo fühle ich mit oder wo denkst du, oh, oh, das würde ich jetzt aber nicht machen. Ja, also kennt man ja auch aus dem Fernsehen oder anderen Medien. Und wo würde ich sagen, ja, das kann ich alles nachvollziehen. Mhm. Und wenn es dann auch lustig ist so ein bisschen, dann ist es natürlich nochmal gut verpackt. Und bei Happy, der Hund im Handy, geht's halt so, der Titel sagt ja eigentlich schon alles, ein Hund, der im Handy sagt, ich bin dein bester Freund. Das ist ein bisschen so wie Alexa. Und wenn man aber nicht macht, was dieser Hund alles will, zum Beispiel seine Leckerlis kaufen, in Airweb kaufen, dann kann es passieren, dass er dich aufgenommen hat, wenn du was Blödes über einen Freund gesagt hast und schickt es dem. Ja, und das ich brauche immer diesen, es muss immer so sein, dass es muss realistisch sein, es sind keine Fantasy-Romane, sondern es ist so, dass wenn man das als Kind liest, oder ich mache ja sehr viele Lesungen dazu, dass die Kinder da richtig mitgehen. Und du hast auch eben diese Mitrate-Krimis erwähnt. Das war für mich so ein bisschen, ich habe schon früher Mitrate-Krimis geschrieben. Ich mag einfach diese Art von Genre. Und dann hatte ich diese Idee, was wäre denn, wenn man das Genre Mitrate-Krimi vermischt mit Medienkompetenz und mit Konzentration? Was wäre denn dann? Weil ich dachte so, welches Kind steht denn morgens auf und sagt, heute würde ich gerne mal ein Buch über Fake News lesen oder über Cybermobbing. Ja. Und das sind die beiden Titel von diesen Hilda und Hulda Büchern. Also muss ich doch irgendwas machen, dass es Spaß macht und auch lustig ist, ja, damit es eben nicht so schulisch rüberkommt. Also habe ich zwei Schwestern, die sind Zwillinge, YouTube-Stars, kennt man ja auch aus der Realität, die dann plötzlich Detektivinnen werden. Und in jeder Geschichte gibt's halt einen Fall, der immer nah an den Kindern dran ist. Also Fake News zum Beispiel ist ja etwas, was Kinder überhaupt nichts macht ja mit denen gar nichts, weil das berührt sie ja oft gar nicht. Aber ich habe ja in der ersten Geschichte zum Beispiel, da habe ich auch sehr lange nachdenken müssen, wie mache ich das jetzt, damit es auch gut wird. In der ersten Geschichte ist es so, es gibt eine Schülerzeitung, in der drin steht, dass der Lieblingslehrer der Schule Geld nimmt für bessere Noten. Und in einer anderen Geschichte sagt der Bürgermeister von Berlin, ab jetzt werden die Sommerferien auf eine Woche verkürzt, weil zu viele Lehrkräfte sind krank, es ist zu viel Lehrstoff und es kommt auch so das Digitale hinzu. Und außerdem führen wir auch noch den Samstagsunterricht an. Mhm. Ich mache das immer bei Lesungen, fange ich immer so an, habt ihr gehört, es waren gerade Wahlen. Hier in Berlin denkt man drüber nach, die Sommerferien zu verkürzen. Aber bei euch in NRW müsst ihr euch keine Sorgen machen. Da denkt man nur drüber nach, den Samstagsunterricht einzuführen. danach kocht der Saal, ja, alle sind völlig außer sich und man muss jetzt nicht mehr erklären, was machen Fake News mit deinen Gefühlen. Ja, und genauso ist es mit dem Thema Cybermobbing, dass man eben so immer an den Kindern dran bleibt und nicht irgendwie so Beispiele nimmt, die wo man versucht, irgendwelche politischen Dinge zu erklären, also das verstehen sie zwar, aber es berührt sie nicht. Und mir geht es aber auch darum, sie zu berühren. Und in jedem dieser Krimi-Bände, das sind ja nur zwei, gibt es hinten auch nochmal einen Sachbuchteil, der nochmal genau erklärt, was sind denn Fake News? Und da geht es auch weiter, als was ich im Netz so gefunden habe für Kinder, weil ich will nicht nur darüber reden, hey, wenn du eine Fake News gefunden hast, wenn du auf die Seite gehst, kannst du rausfinden, bla bla bla, sondern mir geht es auch darum, mit Kindern zu diskutieren, was ich übrigens in Schulen mache und was richtig tolle Sachen passieren, ist nämlich, wenn wir über Fake News reden, lass uns doch mal über Wahrheit reden. Gibt es die Wahrheit eigentlich?
Ja, wird dann schon fast philosophisch, ne?
Ja, aber Kinder dritte, vierte Klasse steigen da voll ein, ja? Was ist denn Wahrheit? Gibt es die eine Wahrheit? Wenn wir uns jetzt beide hier aufnehmen, denke ich vielleicht, oh, ich bin der eloquente Typ und du denkst, wie lange redet er eigentlich noch, weil ich will auch mal eine Frage stellen. Also wir können praktisch dieselbe Sache wahrnehmen, aber total unterschiedlich. Und was ist mit der Lüge? Ist Lügen immer schlecht? Was ist mit der Notlüge? Was sind denn gute Notlügen, ja? Und wenn ich viel in Schulen bin und mit Schülern diskutiere, das ist einfach das Größte, ja? Weil da kommt so viel auch Neues und du merkst auch so, wenn du Kinder forderst, die mögen das, ja? Die wollen auch sich um solche Themen kümmern. Und es ist ja auch so, zu Lesungen kommen ja Kinder auch nicht alle und denken so, wow, heute wird ein Buch vorgelesen. Aber wenn ich denen erzähle, dass ich halt Computerspiele teste und Konsolenspiele und diesen Kindersoftwarepreis mache, dann kriege ich plötzlich die Jungs, die ganz hinten eben noch so einen langen Kiefer gekriegt haben vom Gehen, und die sind plötzlich hellwach. Und die sind auch plötzlich bei der Lesung wieder dabei, weil sie sind motiviert. Also man muss die Kinder mal da abholen, wo ihre Interessen sind, und dann klappt es auch.
Ja. Da steckte jetzt eine Menge drin, aber da steckte vor allen Dingen jetzt auch schon die Brücke drin noch zu dem nächsten Themenkomplex, den ich gerne noch anschauen wollte, nämlich der Kindersoftwarepreis, den du gerade schon erwähnt hast. Okay. Also man merkt ja schon sehr deutlich in dem, wie du das gerade auch geschildert hast, was deine Bücher angeht, aber auch die Art und Weise, wie du diese Bücher vorstellst und was du inhaltlich darin verhandelst. Der Lebensweltbezug kommt ja sehr, sehr deutlich zum Vorschein. Und der Kindersoftwarepreis ist ja, wenn man so will, nochmal eine ganz andere Ebene, um so eine Art von Lebensweltbezug herzustellen. Nicht nur, weil Kinder bekanntermaßen ja sehr, sehr gerne auch einfach mit digital Spielen, sondern weil du auch mit diesem Wettbewerb eine recht kluge Methode, finde ich, entwickelt hast, um Kinder ganz konkret dabei einzubeziehen, also was dann eben die Preisvergabe und diese Juryentscheidungen angeht. Kommen wir jetzt im Einzelfall zu, aber vorher muss ich noch eine Frage loswerden, weil die drängt sich im Grunde genommen auf. Der Softwarepreis heißt Tommy,
du
heißt Thomas. Nicht ganz uneitel, so einen Wettbewerb nach seinem eigenen Namen zu benennen, oder? Wie kam es zu diesem Namen?
Ja, also ich würde gerne sowas sagen wie, ah, da habe ich mir selber ein Denkmal gesetzt, oder dann hätte ich es vielleicht den Feibi genannt oder so. ich habe es damals mit einem Verlag zusammen gemacht und mein Verleger rief dann an und sagte, wir wollen den Deutschen Kindersoftwarepreis schützen. Und das geht nicht, das kann man nicht schützen. Da braucht man irgendwie noch einen Namen davor. Und dann sage ich, ja gut, dann lass mich mal nachdenken und dann lass uns was Gutes einfallen. Und sagt er, nee, ich bin jetzt hier beim Notar, Zeit ist Geld, du musst jetzt sofort irgendwie einen Namen sagen. Und dann habe ich mir alles mögliche überlegt. Otto war ja schon bei Bravo. Toni, irgendwie war alles so abgedroschen. Ich suchte dann nach so einem Namen. Und dann fiel mir ein Tommy. Und dann habe ich erstmal überlegt, ist das frech? Ja. Aber ich wurde als Kind immer so genannt und ich habe das immer gehasst. Ja? Und ich habe dann nur gesagt, was hältst du denn von Tommy? Und dann hieß es, ja, okay, danke, tschüss. Und seitdem ist es so, ja. Ich hätte gern länger drüber nachgedacht, dann würde es wahrscheinlich heute ganz anders heißen. Und aber so ist es passiert und ich musste unter Zeitdruck irgendwas schnell sagen und also Bartholomäus hätte ich jetzt nicht so spannend gefunden.
Tommy ist da auf jeden Fall eingängiger und da ich ja selbst Thomas heiße, kann ich auch direkt sagen, ist doch ein wahnsinnig sympathischer Name für so einen Softwarepreis, also insofern.
Und für einen Hund, es ist ja ein Hund, der da den Preis vergibt.
Der Hund vergibt einen Preis, also er ist auf jeden Fall dieses,
ja, nein,
dieses
Hund,
Maskottchen des Preises.
Die Trophäe
quasi
ist ein Hund, genau. Soweit sind wir noch nicht, dass Hunde Preise vergeben, aber das kommt
dann vielleicht auch irgendwann,
genau.
Lass uns nochmal darauf schauen, was ihr diesen Wettbewerb eigentlich auszeichnet. Es gibt ja verschiedene Kategorien. Kindersoftware steht drüber. Kannst du so ein bisschen mehr mal umreißen, was eigentlich damit gemeint ist und welche Kategorien es in diesem Wettbewerb gibt?
Also es ist praktisch so historisch gewachsen. Wir haben eigentlich mit PC-Spielen angefangen und ich war früher in sehr vielen anderen Gremien für Jurypreise und habe immer festgestellt, wenn man dann so feste Rubriken macht wie bestes Simulationsspiel, bestes Strategiespiel, bestes Actionspiel und so weiter. Das hat mich früher immer so ein bisschen genervt, weil man dann immer eigentlich nicht immer was dazu gefunden hat und plötzlich war dann Microsoft Encarta hat man dann irgendwie so zum Bildungsspiel erkoren oder so, und so verbogen und das wollte ich nicht. Ich wollte einfach nur die besten drei PC-Spiele, fertig. Und dann kam irgendwann die Konsolenspiele dazu und dann kamen die Apps dazu, elektronisches Spielzeug, also Spielzeug, das man vielleicht mit dem Smartphone oder dem Tablet steuern kann. Dann kam noch das Thema Bildung dazu. Und letztes Jahr haben wir dann das Thema USK 12 gemacht, also dass wir auch ältere Kinder zu kriegen. Mhm. Und es gibt immer wieder Diskussionen, auch von unseren Partnern, die sagen, kategorisier das doch mal. Und jedes Mal denke ich, wäre schon gut, wäre klarer, bestes Spiel für dies, bestes Spiel für das. Aber es gibt einfach nicht genügend Jump-and-Run-Spiele zum Beispiel. Und da wollte ich nicht hin. Und ich finde eigentlich so, wenn man bei den, aber ich bin ja wahrscheinlich beratungsresistent, aber ich finde es ganz gut, wenn man sagt, es ist PC und es ist Konsole, also wenn man bei den Geräten bleibt und danach das entscheidet. Und bei USK 12 zum Beispiel und bei Bildung ist es ja total wurscht, ob das jetzt eine Lernsoftware auf einer CD ist, ein Download, eine Webseite oder eine App. Und genauso eben bei USK 12 kann das ein PlayStation 5-Spiel genauso sein wie eine App.
Sind wir ja auch wieder ein bisschen bei Lebensweltbezug, ne? Also wenn wir jetzt gucken, das interessiert Kinder und vielleicht auch Eltern wahrscheinlich auch noch am ehesten, wo kann ich es denn am Ende spielen, wenn ich es erwerbe oder so, auf welchem Endgerät. Aber gut, damit sind die Kategorien schon mal ein bisschen umrissen. Dann lass uns mal über das Auswahlverfahren sprechen, weil das ist schon noch mal ein bisschen speziell und da kommen auch noch mal die Bibliotheken wieder ins Spiel. Also ihr habt so ein zweistufiges Verfahren. Es gibt erstmal so ein Fachgremium, das besteht wirklich aus Erwachsenen, ne? Fachjournalistinnen, Medienwissenschaftler oder auch PädagogInnen, die sich die vielen potenziellen Einreichungen erstmal anschauen und eben eine Art von Vorauswahl treffen. Und aus dieser Vorauswahl werden dann die Preisträgerprojekte gekürt. Und das machen eben gar nicht Erwachsene, sondern das macht eine Kinderjury. Und die ist gar nicht mal so klein. Ich habe mal geschaut, jetzt im vergangenen Jahr, also im Oktober 2021, ist der Preis zum letzten Mal verliehen worden. Da hattet ihr über 1600 Testerinnen und Tester, die in 20 verschiedenen Bibliotheken diese ganzen Spiele ausprobiert haben, sich angeschaut haben, begutachtet haben, die bewertet haben. Also sprich, es gibt eine Kinderjury, eine sehr große Kinderjury, die diese Preise auswählt. Wie kam es zu dieser...
Die ist eigentlich noch größer, weil...
Ja, okay, erzähl erstmal.
Die ist eigentlich noch größer, weil durch Corona hatten wir 2020 900 Kinder. Das lief dann 2021 ein bisschen besser mit 1600 Kindern. Aber für gewöhnlich haben wir zwischen 3.000 und 4.000 Kinder, die da mitmachen. Das ist so die Hausnummer, die da dran beteiligt
ist. Das ist eine Größe.
Und das ist schon ein Wort.
Ja, ja. Und ihr vergebt den ja jedes Jahr, ne? Wie lange dauert denn diese Juryarbeit? Ja. Habe ich mir als erstes gefragt, wenn man das zu koordinieren hat. 4 Wochen. Ja. Okay. Und kannst du es mal so ein bisschen praktischer für uns runterbrechen, dass wir so eine Idee davon kriegen, wie man das hinkriegt, mit so vielen Beteiligten so einen Prozess zu steuern und da am Ende auch zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen?
Naja, also wir haben erstens mal jedes Jahr ein Jahrestreffen mit den beteiligten Bibliotheken, die dann auch unter anderem hin und wieder eine Fortbildung bei uns kriegen und mit dem wir immer diskutieren, wie kann man es besser, schöner, größer machen. Und dann ist es so, wir haben das ganz lange Zeit so gemacht, dass der Aufruf für die Kinderjury übers ZDF kam und die Kinder dann die Spiele von uns nach Hause geschickt bekommen haben. Das heißt, haben sich so 1000 Kinder beworben und wir konnten aber nur 10 nehmen, weil, also wie soll man es sonst logistisch machen? Und als wir die Konsolen dazu genommen haben, habe ich gedacht, man müsste eigentlich einen Ort haben, wo diese Spiele sind und die Geräte sind und auch Leute sind, die sich damit auskennen, um eine größere Kinderzahl daran zu beteiligen. Und in Bibliotheken, wir haben es ja vorhin auch schon an meinem eigenen Beispiel gehört, kommen eben Kinder, die vielleicht nicht unbedingt aus dem bildungsniveauvollen Elternhäusern kommen und die dadurch die Möglichkeit haben, an digitalen Dingen zu partizipieren, die sich vielleicht zu Hause gar nicht leisten können. Mhm. Und dann haben wir mit dem Bibliotheksverband gesprochen. Wir haben immer so rund 20 Bibliotheken, die da mitmachen. Und dann musst du eigentlich diese Zahl nur durch die Bibliotheken teilen. Und die machen da sehr viel Aktion. Die machen unglaublich gute Arbeit. Und das ist ja nicht so, man kommt in die Bibliothek und da steht jetzt eine Konsole und dann heißt es hier Spiel. Sondern es ist auch so, dass die Bibliotheken meistens so eine medienpädagogische Einführung machen, darüber diskutieren, was sind denn eigentlich gute Spiele, was könnten denn die Kriterien sein und Kinder eben dazu zu bringen, sich damit auseinanderzusetzen. Und eigentlich ist es so, wenn ich ein Buch lese zu meinem Vergnügen, ist es was anderes, als wenn ich hinterher eine Rezension darüber schreiben muss. Und beim Tommy ist es genauso. Wenn ich ein Spiel spiele, das ich zu meinem Vergnügen spiele, spiele ich das anders, als wenn ich weiß, ich bin jetzt Teil einer Jury und muss jetzt entscheiden, was ist denn das bessere Spiel. Also man muss dann tatsächlich anfangen nachzudenken und Argumente zu sammeln und auch mit den anderen Kindern der Bibliothek sich auszutauschen. Es darf sich halt kein Erwachsener einmischen. Das führt unter anderem dazu, 2020 hat dann auf Konsole Platz 1 war Nintendo, auf Platz 2 war Nintendo und auf Platz 3 war Nintendo. Für mich als Veranstalter ist das so suboptimal, ja, weil man natürlich auch... das wirkt ein bisschen komisch und das ist auch so, dass andere Publisher denken, warum sollen wir überhaupt noch mitmachen, wenn die sowieso immer gewinnen. Und dann denke ich immer drüber nach, ja, aber das ist das, was die Kinder gewählt haben. Ja, und soll ich jetzt mit den Kindern nochmal reden und sagen, aber hört mal, geht ja auch gar nicht, weil die Kinder alle gar nicht wissen, wie diese Stimmen alle zusammenkommen. Aber sollte man trotzdem im Vorfeld sagen, du kannst nur nein, wir mischen uns da nicht ein. Die Kinder haben das letzte Wort. Das ist für mich jetzt als Veranstalter nicht immer angenehm. Mal so ein krasses Beispiel, ja. Aber es zeigt einfach, dass wir dieses Thema Partizipation sehr ernst nehmen und da auch nicht dran rütteln.
Inwiefern unterscheidet sich denn deiner Erfahrung nach der Blick von Kindern im Vergleich zu dem Blick von Erwachsenen, wenn du die jetzt mit derselben Aufgabe betrauen würdest?
Naja, also ich glaube, man kann es einfach erklären. Ich muss ja auch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, damit manche Spiele eingereicht werden, weil selbst die Spielehersteller denken immer, genau wie viele Eltern auch, das ist ja gar kein Kinderspiel. Ja, natürlich, wir wollen ja keine Spiele auszeichnen, von denen Erwachsene denken, dass sie gut für Kinder sind, sondern wir wollen Spiele auszeichnen, die Kinder gut finden. Und also ich nehme jetzt mal ein Beispiel FIFA. Ja, FIFA, da haben sich die Macher nie hingesetzt und gesagt, wir wollen jetzt Kinder als Zielgruppe. Trotzdem spielen Kinder wahnsinnig gern FIFA. Und wenn sie das so super finden, warum sollen sie das nicht auszeichnen? Mhm. Ja, also ich glaube, das macht diesen generellen Unterschied aus. Man darf nicht diese Denke haben, wir wollen jetzt nur das, die spielen lassen, von dem wir Erwachsene denken, dass es gut für Kinder ist. Das interessiert nämlich Kinder meistens auch gar nicht. Sondern wir müssen gucken, was gibt es denn auf dem Spielemarkt sowieso, was für Kinder auch geeignet ist. Und das ist, glaube ich, auch, wie die Kinder dann rangehen. Und dass sie dann natürlich in einer Jury sind, die alleine darüber entscheidet, wer gewinnt, das, glaube ich, ist jedem dieser Kinder bewusst. Und die sind sehr, also oft wahnsinnig konzentriert und emsig dabei. Und wir haben auch viele so Fernsehbeiträge, die man sich auch online noch angucken kann, wo man einfach sieht, wie aktiv die, also wie ernsthaft sich damit auseinandersetzen und trotzdem Spaß am Spielen
haben. Ja. Dann lass uns jetzt noch mal einmal auf die Bibliotheken zu sprechen kommen. Du hast jetzt gerade schon erklärt, welche Rolle sie dabei spielen. Du hast in einem Interview die Bibliotheken als die wichtigsten Bildungsinstitutionen in Deutschland bezeichnet. Ich würde jetzt auch mal sagen, auch fast eine gewagte These. Jeder Schuldirektor oder jede Schuldirektorin wird sich womöglich beleidigt fühlen.
Zu Recht.
Was meinst du damit? Warum sind sie so wichtig?
Also es ist ja so, man kann nicht sagen, es gibt die Schule und man weiß sofort, das ist jetzt überall gleich, ja. Sondern an der einen Schule ist das Handyverbot, an der anderen nicht. Die einen haben Whiteboards, die anderen nicht. Die einen haben Whiteboards und wissen nicht, wie es angeht und die anderen nicht. Und also es gibt einfach so eine Gemengelage, die ich richtig unerträglich finde. Es gab irgendwann diese Idee, dass eben die Schulen vom Bund 5 Milliarden Euro kriegen. Und dann gab es sofort einen Aufschrei, das ist doch Ländersache, das kann man doch nicht machen. Mhm. Und jetzt sind ja alle Schulen beauftragt, irgendwie so eine Art Medienplan zu schreiben für digitale Medien. Und statt sich dann die Schulen mal hinsetzen und sagen, hier, wir sind in der Stadt so und so, wollen wir uns nicht die Gymnasien oder die Realschulen oder was auch immer, wollen wir uns nicht mal zusammentreffen und einfach alle zusammen an so einem Konzept arbeiten? Nein, das ist wie früher als Kind in der Schule, jeder macht so seinen Arm drum, bloß nicht abschreiben und jeder quält sich ab. Also das ist eine Sache. Dann kommt noch dazu, dass die Technik einfach in Schulen oft nicht funktioniert. Und jetzt muss man auch mal die Schulen in Schutz nehmen. Ich finde, Schulen können auch gar nichts dafür, denn in jeder Firma gibt es eine IT-Abteilung. Nur in der Schule soll es irgendwie die Lehrkraft machen. Und das ist die Frage, wieso? Wir müssen also die Lehrkräfte unbedingt entlasten, mhm, ja, und von diesen ganzen Sachen befreien. In manchen Schulen gibt es auch eine IT von der Stadt. Da ist es dann so, dann hast du zwei IT-Mitarbeiter, die für alle Schulen der Stadt zuständig sind. Wenn du, egal was du von denen willst, und wenn sie nur nach dem Weg fragen willst, die haben immer nur eine Antwort, die sagen immer, das geht nicht. Also deswegen, da ist, finde ich, Schule ist eine riesige Baustelle, es hängt von Bundesland zu Bundesland ab, es hängt wieder von der Lehrkraft zu Lehrkraft ab. Jetzt sind auch nicht alle Bibliotheken genial, aber sehr viele eben doch. Ich kann jetzt mal auf dem Nähkästchen plaudern. Wenn ich eine Fortbildung für Lehrkräfte mache und es geht um Apps, die man in der Schule einsetzen kann, dann gibt es immer noch wahnsinnig viele Lehrkräfte, die tippen da einmal drauf und sagen, ach, da hätte ich aber mehr erwartet. Und wenn ich mit Bibliotheken, also Bibliothekarinnen und Bibliothekaren in Fortbildung mache, dann sagen die zu mir, wie lange reden sie eigentlich noch? Wir wollen die Sachen jetzt endlich mal ausprobieren. Ja, die sind einfach viel weiter vorne, die haben Lust auf diese Sachen, aber die haben ja auch die müssen jetzt auch keine Schüler unterrichten, ja. Also die können dann einfach loslegen und die haben voll, ich kann es nicht anders ausdrücken, die haben voll Bock auf alles, was neu ist. Die machen ganz viel zum Thema Robotik. Bibliotheken machen Sachen, von denen man oft gar nicht weiß, dass sie die machen. Es gibt jetzt Bibliotheken, die impfen. In Norddeutschland gab es eine Bibliothek, die macht am Samstags E-Gitarrenkurse in der Bibliothek. Du kannst dir mal vorstellen, wie sich das anhört. Ja, wir haben eine Bibliothek beim Tommy dabei in Österreich, die hat einen Tauschkühlschrank für abgelaufene Lebensmittel in der Bibliothek. Also man versucht die Leute wirklich da abzuholen, wo sie sind. Und Bibliotheken sind einfach, was die Medien betrifft und der Medienkompetenz betrifft, angstfreier und viel weiter. Hm. Und jetzt wäre es für mich der Gedanke, warum muss die Schule eigentlich das Rad neu erfinden? Was wäre denn, wenn der Elternbeirat und die Schule und die Bibliothek sich mal zusammensetzen und sagt, wie könnte denn ein gutes Medienkonzept aussehen? Und wie kann die Bibliothek die Schule entlasten? Ich kenne keine Bibliothek, die sagt, oh, bitte nicht schon wieder, dass hier jemand in unsere Bibliothek reinkommt. Sondern im Gegenteil, die wollen ja einfach, dass die Menschen sie nutzen. Das sind zentrale Stellen, wo die Medienkompetenz vermittelt werden kann. Und da finde ich, ist das bei öffentlichen Bibliotheken wirklich in guten Händen. Darauf kann man sich einfach verlassen. Und wenn ich jetzt Lehrkraft bin, in meine nächste Bibliothek gehe und einfach frage, was machen Sie denn zu digitalen Medien? Also natürlich nicht alle Bibliotheken in Deutschland machen das, aber doch auch viele kleine Gemeindebibliotheken. Alle haben WLAN. Ich wohne ja in Berlin, aber ich bin am Wochenende immer in Brandenburg. Da haben wir so ein kleines Bauernhäuschen von 1860. Und da gibt's der nächste Ort heißt Herzberg. Das ist ein ganz kleiner Ort. Die Bibliothek hat sich umbenannt in Mediathek. Da gibt es jetzt einen 3D-Drucker, also wo man als Schulklasse hinkommen kann und Sachen ausdrucken kann. Und es gibt so habe ich jetzt vor kurzem wieder gesehen, so ein Playroom, wo man sich so reinsetzt und einfach Spiele testen kann. Ja. Also Bibliotheken sind viel, viel weiter als Schule. Und die Schule kann aber nichts dafür, dass sie nicht weiter ist, weil sie einfach so uneinheitlich ist und weil sie technisch nicht entlastet wird. Und solange das nicht geschieht, werden Leute wie ich immer viel zu tun haben.
Ja, in der Tat. Also ich meine, beide haben ja, wenn man so möchte, und das hast du gerade auch sehr schön beschrieben, einen ähnlichen Auftrag, den sie sich wahrscheinlich zuschreiben. Und jetzt komme ich nochmal zu dem Begriff, den ich ganz am Anfang nämlich schon mal eingeführt habe, den ich von dir ja übernommen habe, der Begriff der Lesefähigkeit, den du so ein bisschen in den Diskurs eingeführt hast als Alternativbegriff zur Medienkompetenz. Den Begriff muss man, glaube ich, gar nicht mehr so wahnsinnig vielen Leuten erklären, weil der ist inzwischen wirklich so in aller Munde und ziemlich etabliert. Du sagst aber, dass der Begriff Lesefähigkeit eigentlich der viel zeitgemäßere ist. Beschreib mal, was meint der eine Begriff, was der andere und warum bist du für die Lesefähigkeit?
Nein, ich muss mal ganz kurz sagen, wenn du 5 Leute zum Thema fragst, was ist Medienkompetenz, kriegst du 5 verschiedene Antworten.
Das ist sicherlich so.
Das ist einfach, ja, das ist so. Also du hast vorhin gesagt, mein Buch von 1995, 96 heißt Multimedia für Kids. Irgendwann hießen die Fernsehabteilungen bei Karstadt so, ja. Also Multimedia ist ein ziemlich verbrauchtes Wort und das ist Medienkompetenz auch. Das ist einfach verwaschen über die Jahre und man weiß gar nicht mehr so genau. Und ich habe mich dann irgendwann entschieden, das Wort Lesefähigkeit zu wählen, weil jedes Medium braucht so eine Lesefähigkeit und ich kann es an einem Beispiel erklären. Wir haben gelernt, wie man Bücher liest, ja. Also und zwar, man liest sie von vorne nach hinten, aber es gibt Bücher, die liest man auch anders, nämlich zum Beispiel das Lexikon. Ja, da muss man das Alphabet können. Dann haben wir irgendwann gelernt, wie man Filme guckt und jetzt habe ich diese Lesefähigkeiten, oder wie ich Zeitung lese. Viele sagen ja immer so, bei Facebook immer so, das kann man ja alles nicht lesen. Ja. Und ich denke immer so, aber wer liest denn in der Zeitung alles? Man liest das doch interessensgesteuert. Mhm. Das hat man auch irgendwann gelernt. Erst der Sportteil, dann aus aller Welt und so weiter. Ja. Also ich habe jetzt die Lesefähigkeit für Bücher, für Zeitungen und Magazine und für Filme. Und jetzt versuche ich mit dieser Lesefähigkeit Fortnite zu spielen. Geht nicht. Ja, also weil Fortnite und überhaupt Computerspiele oder Konsolenspiele oder App-Spiele eine andere Lesefähigkeit bedürfen. Und vielleicht noch ein Beispiel, fürs Internet brauche ich auch eine eigene Lesefähigkeit. Denn wenn ich in die Bibliothek gehe und ich will was über, was weiß ich, Vogelkunde wissen und gehe ans Regal und greife ins Lexikon, dann muss ich mir nicht die Frage stellen, die ich mir im Internet immer stellen muss, nämlich stimmt das auch? Also ich muss beim Internet ist eigentlich immer, muss dieser Zweifel dabei sein. Ja. Und genauso gibt es auch für soziale Medien eine eigene Lesefähigkeit und so weiter. Also man kann es endlos fortführen. Und wenn man das mal alles mal so in einen Topf wirft, dann merkt man, nee, man muss es ja irgendwann mal lernen, wie ich was wie nutze. Und das meine ich mit Lesefähigkeit.
Da sind wir vielleicht auch wieder so ein bisschen bei der Eingangsfrage unseres Gesprächs, ne? Also weil diese Lesefähigkeit, das hast du gerade jetzt schon so am Rande auch ein bisschen beschrieben, betrifft natürlich Kinder sowieso, weil sie damit ganz neu aufwachsen und das alles kennenlernen müssen, aber uns ja im Grunde genommen genauso, also uns Erwachsene, weil der technologische Wandel schreitet ja eh permanent voran und ständig ist man mit neuen Technologien quasi konfrontiert, wo wir selber auch eigentlich davor steht und gar nicht wissen, was passiert denn jetzt eigentlich damit und wie habe ich damit umzugehen, oder? Also das betrifft doch wirklich dann Kinder wie Erwachsene gleichermaßen.
Ja, und es kommt ja noch was dazu. Wir haben auf ganz viele Dinge, die damit zu tun haben, gar keine Antwort. Mhm. Wir können unseren Kindern gar nicht helfen. Wir wollen unsere Kinder vor Dingen beschützen, vor denen wir selber nicht wissen, wie wir uns selber beschützen sollen.
Genau, das meine ich,
also,
ja.
Das ausspioniert werden oder Big Data oder es gibt ja in China dieses Social Scoring, dass du da bewertet wirst als Bürger, guter Bürger, kriegt bessere Wohnungen und schlechter Bürger kriegt gleich die Wohnung nicht oder ein Verleger hat irgendwie Schulden gemacht, der darf jetzt nicht mehr mit Schnellzügen fahren. Und wenn man bei, sag ich mal in der Süddeutschen gelesen, wenn man bei Rot über die Ampel geht, dann erscheint dein Gesicht mit deinem Namen an der Bushaltestelle und du bist kein guter Bürger, bis du die Strafe von umgerechnet, glaube ich, 15 Cent oder 85 Cent bezahlt hast. Und dann denke ich immer so, ja, solche Verhältnisse haben wir nicht. Aber wir haben auch in Deutschland überall diese Kameras stehen. Hier in Berlin am Südkreuz zum Beispiel wird ein Versuch damit gemacht. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber was passiert damit? Wer guckt sich das an? Mhm. Also da gibt es schon ganz viele Aufgaben, wo man sagen muss, da müssen wir auch besser aufpassen und auch um unsere eigenen Rechte kämpfen. Also zum Beispiel frage ich ja immer Kindern sowas wie Privatsphäre und Internet schließt sich aus. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht aus dem Internet nicht trotzdem einen besseren Ort machen könnte. Aber das liegt eben an uns allen und Man kann sich mal fragen, warum wird denn gegen Big Data nichts unternommen? Könnte man ja mal sagen, dass man da mal gesetzlich was unternimmt. Weil in Amerika hat man es ja auch gesehen, ganz viele Parteien selber Big Data nutzen, um versuchen, ihre Wahlen zu gewinnen. Also da wünsche ich mir, dass da ein bisschen frische Kraft reinkommt, ein bisschen mehr Mut von Politikern, bestimmten Dingen. Es gibt jetzt gerade diese Telegram-Diskussion, ob man da jetzt strenger vorgeht und so weiter. Ja. Und das, also ich finde gut, wenn wir anfangen, auf uns aufzupassen und nicht einfach, also so, ich komme aus einer Zeit, da hat man immer gesagt, 1984, George Orwell. Und der Staat will dich ausspionieren. Und heute sind es Firmen, die einen ausspionieren. Und man hat überhaupt kein Problem damit. Ja? Und da würde ich mir eine größere Sensibilität, ein größeres Bewusstsein wünschen. Das gehört auch zum Thema Lesefähigkeit.
Ja, naja, und ich finde, man merkt, wenn man dir so zuhört, also in diesen ganzen unterschiedlichen Themenfeldern, du stehst, habe ich so das Gefühl, irgendwie so ein bisschen dazwischen, schaust du auf beide Seiten der Medaille, was ich auch für richtig halte. Also es gibt natürlich wahnsinnig viele Chancen und Potenziale, die da drin stecken, gleichzeitig aber natürlich eben auch Gefahren und Risiken. Und beides muss man sich ja anschauen, letztendlich, um irgendwie einen guten Umgang mit diesen ganzen Technologien und mit digitalen Medien zu finden. Jetzt aber nochmal mit Blick auf diese vielen, ich nenne sie mal Hardcore-Kritiker, ja, die da so unterwegs sind. Da gibt es ja eben so einige von. Wie erlebst du dich da und wie positionierst du dich da in deiner Arbeit? Hast du eher das Gefühl, du rennst oft dieser Skandalisierung so ein bisschen hinterher und musst dann irgendwie wieder zusehen, die Scherben einzuräumen? Oder bist du denen eher voraus? Wo positionierst du dich da?
Das sind Maßstäbe, die ich mich gar nicht frage. Also ich finde, wir sollten die Chancen nicht überhöhen, ja. Also es gab ja früher so, wer gut PlayStation spielt, wird später ein guter Chirurg. Ja? Also dieses Positive, das Übertriebene, das nervt mich. Und dieses übertrieben Negative nervt mich auch. Und wir müssen einfach die Probleme ernst nehmen und sie tatsächlich versuchen zu lösen, ohne sie zu verschweigen, aber eben auch die Chancen darüber nicht vergessen. Stell dir einfach vor, wir würden mit Kindern übers Schwimmen reden, wie wir über Medien reden. Ja, wenn wir das machen würden, dann würden wir sagen, du kannst ertrinken, ein Hai kann dich fressen, das Wasser kann extrem kalt sein. Also man könnte so lange mit Kindern übers Schwimmen reden, dass die freiwillig nicht mehr ins Wasser gehen, ja.
Und sehr, sehr schöner Vergleich.
Das finde ich schlimm, ja. Und deswegen nützt mir diese ganze Schwarzmalerei nicht, sondern diese Sachen, die wir jetzt zur Verfügung haben, sind ein Werkzeug und wir sind da beauftragt, gut und ja auch verantwortungsvoll damit umzugehen, auch gegenüber unseren Kindern und ihnen auch beizubringen, wie ein guter Umgang, eine gute Selbstregulation funktionieren kann. Aber wie ich mich positioniere, also ich glaube so gesunder Menschenverstand. Ja? Also was ist realistisch? Also vielleicht auch nochmal so ein Beispiel. Oft werde ich so gefragt, so die WHO sagt, Kinder unter 3 Jahren sollen kein Fernsehen gucken oder nicht ans Tablet sein. Mhm. Und dann kann ich sagen, ja, gut. Und dann sagen die, ja, aber wir haben ein 5-jähriges Kind und ein 2-jähriges. Wie halte ich das denn dann fern? Und dann kann ich doch nicht sagen, naja, also dann müssen sie jetzt getrennte Räume aufsuchen, denn die WHO hat so gesagt. Also ich muss doch dann irgendwelche Möglichkeiten anbieten, zu sagen, das hat jetzt die WHO nicht gesagt, wie man das lösen soll. Und das müssen wir jetzt selber rausfinden. Und eine Lösung wäre, naja, wenn das Kind mal zuguckt oder auch mal spielt und sie sitzen aber auch dabei und kümmern sich auch drum und es nimmt nicht so viel Zeit in Anspruch und es bleibt die Ausnahme, dann ist es vielleicht nicht so schlimm. Ja, aber wie gesagt, also ich habe oft das Gefühl, es gibt immer nur dieses Schwarz oder Weiß und das hilft aber Eltern in der täglichen Erziehung nichts.
Nee, man merkt auch, dass du sehr darum bemüht bist, so, ich sag mal, alltagstaugliche Lösungen anzubieten oder Anregungen anzubieten, ist vielleicht das bessere Wort als Lösungen. Aber nichtsdestotrotz sind ja diese manchmal etwas auf den schnellen Skandal ausgerichteten Bücher einfach in der Welt und formen ja auch die Meinungen von Menschen, mit denen du dann ja auch wiederum konfrontiert bist. Und das meinte ich eben mit so ein bisschen Scherben aufräumen, dass du manchmal vielleicht das Gefühl hast, hier sind schon Menschen irgendwie so sehr vom Gegenteil von dem überzeugt, was ich eigentlich versuche in die Welt zu bringen, dass es für dich dadurch eher noch schwerer wird, irgendwie mit deinen Anregungen tatsächlich auch anzulanden.
Das weiß ich nicht, weil ich glaube, dass ich, als ich vor 20 Jahren mit solchen Vorträgen unterwegs war, der Widerstand größer war, dass es immer jemand gab, der dann diese Hardcore-Meinung vertreten hat. Aber ich bin ja auch älter und klüger und weiser geworden und mein Publikum vielleicht auch. Ja, und ich bin auch in meinen Vorträgen immer nah an der Realität. Also ich komme jetzt nicht mit irgendwelchen Zahlen und Tabellen und sage jetzt, die Mediennutzung ist jetzt so und so, schauen Sie mal hier, sondern ich frage einfach die Eltern ganz viel bei diesen Vorträgen oder auch bei Lehrerfortbildung, Lehrerinnenfortbildung, frage ich immer ganz viel und die erzählen auch immer ganz viel. Und wir sind dann eins. Da ist nicht der Typ, der von oben nach unten mit denen redet, sondern wir sind alle gleich. Ja? Ich bin nur ein bisschen gleicher, weil ich halt Vortrag halte, ja. Aber ich moderiere das auch so ein bisschen und ich beziehe immer die Leute mit ein und das ist immer spannend. Und ich versuche immer, ich habe ja vorhin das Beispiel mit den Kindern Fake News erzählt, dass man irgendwas treffen muss, was ihren Nerv trifft, ja. Und ein klassisches Beispiel, wie ich praktisch meine Zuhörerinnen und Zuhörer wieder auf den Boden bringe, der Tatsachen ist, wenn ich zum Beispiel sage, bei Instagram, die Mädchen, wenn man sich die Fotos so anguckt, man weiß gar nicht, sind die 12 oder 20 und wahnsinnig hübsch und schick und sexy und so weiter. Warum machen die das? Und dann antworten die Eltern, also ich frage dann, warum machen die das? Und dann sagen die, ja, die wollen Likes, die wollen Anerkennung, die wollen Erwachsener sein, die wollen dies, die wollen das. Und dann sage ich, nee, wir machen jetzt mal ein kurzes Experiment, schließen Sie mal für eine Minute die Augen, ganz kurz. Und jetzt stellen Sie sich bitte vor, wie Sie mit 13 Jahren ausgesehen haben. Dann fangen schon die Ersten an zu lachen und dann sage ich, jetzt dürfen Sie die Augen wieder aufmachen. Wissen Sie jetzt, warum die das machen? Und dann muss ich es auch nicht mehr erklären. Mhm. Und das ist so, ich versuche immer das mit so, ich hoffe, das geht jetzt nicht, dass jemand sagt, das sind jetzt esoterische Vorträge oder so. Nee, aber es ist einfach, die Verbindung wieder zur eigenen Kindheit wiederherzustellen. Viele Eltern wissen gar nicht mehr, haben irgendwie dieses Band zu sich, wie sie als Kind reagiert haben, das durchtrennt, irgendwie vergessen, ja, oder verdrängt, ich kann es nicht genau erklären. Und ich hole sie dann immer wieder rein, dass sie, und du hast vorhin gesagt, ich hätte es jetzt auch vor dem Kind aus erklärt, ich erkläre alles vom Kind aus. Ich gehe immer vom Kind aus, ja, weil man muss verstehen, wie ein Kind reagiert, wie es denkt, wie es fühlt, was Medien mit einem Kind machen, und nicht so wie früher. Es gibt ja dieses, wir haben Eltern an früher erzogen, also mein medienpädagogischer Rat der meiner Eltern war immer, geh nicht so nah ran.
An den, ja, stimmt. Die vier Augen an, und so, ja.
Genau, an den Fernseher, ja. Und ja, und das reicht nicht.
Ja, nee, du hast das ja ganz am Anfang auch schon gesagt, ne? Also das ist ja die Brille, mit der wir gerade dieses ganze Gespräch führen, immer aus der Perspektive der Kinder auszudenken, und dass du das in deinem beruflichen Selbstverständnis auch tust, das würde ich mal so voraussetzen, aber in der Tat ist das ja nicht unbedingt für alle Menschen gegeben, die sich in diesem Themenfeld so tummeln. Apropos Menschen, die sich in diesem Themenfeld tummeln, mal ganz global nochmal drauf geschaut auf deine Arbeit. Hast du für dich das Gefühl, dass du dich in einer Nische bewegst, oder ist das eher ein total breites, gesellschaftlich akzeptiertes und gefragtes Thema?
Also wenn ich jetzt sagen würde, was ich auch oft tue, ich bin praktisch der Experte für Kinder und digitale Themen, würde ich das schon als Nische bezeichnen. Also ich habe immer noch keinen Porsche, ich will auch gar keinen, und auch kein eigenes Segelboot. Und meine Bücher verkaufen sich gut, also ich verdiene damit tatsächlich Geld, aber es ist nicht so. Es wäre einfacher, heute Geld mit Skandalisierung zu verdienen. Hm. Aber das liegt mir einfach nicht.
Es ist, ich schätze deine Offenheit, dass du das direkt auf diese Wirtschaftlichkeit deiner Arbeit runterbrichst. Die meinte ich damit noch nicht mal unbedingt so. Mhm. Also das ist natürlich auch eine Frage, dass man damit irgendwie Geld verdienen will und muss. Aber ich sag mal, bei der Relevanz der Themen müsste ja eigentlich offensichtlich sein, dass das ein Riesenthema sein muss, an dem wir alle eigentlich ganz vehement rein sein müssen und das politisch eine hohe Priorität genießen müsste. Und ich frage das deshalb mit der Nische, weil ich in den Gesprächen, die ich hier in diesem Podcast führe, sehr häufig höre, dass die Menschen, die in diesem Feld arbeiten, sich eher nach ihrer Selbstwahrnehmung in so einer Nische bewegen. Und das ist so eine seltsame Diskrepanz, die ich so schlecht verstehen kann und wo mich immer interessiert,
das kann man aber, wie das kann man selber drauf erklären. Also erstens, ich leide gar nicht drunter, ja. Das ist also nichts, also ich strebe jetzt nicht die Weltherrschaft an mit meinen Büchern.
Glaub, das wäre jetzt aber auch wieder sehr schwarz-weiß. Wir reden nicht von der Weltherrschaft, aber gut, ja.
Nein, aber das ist gar nicht nötig. Nein, es ist so, das ist ähnlich wie, wann schließt man eine Versicherung ab, wenn man sich ein neues Handy gekauft hat? Nie. Aber dann fällt dir das Handy runter oder es fällt dir in den Fluss und dann denkst du, scheiße, hätte ich bloß eine Versicherung abgeschlossen. Und genauso ist es in der Kindererziehung. Die Kinder kriegen irgendwie das Handy der Eltern und dann gibt's irgendwie einen blöden Vorfall in der Schule. Die Lehrerin wurde heimlich gefilmt oder irgendeiner wurde gemobbt und dann wurde zusammengeschlagen und gefilmt. Und dann gibt's einen Elternabend, dann gibt's Alarm und dann kümmert man sich mal darum. Und wenn das wieder abebbt, dann ist wieder alles so in diesem gleichmütigen, in dieser Egalsuppe. Ja, und das, ich glaube, so würde ich das sehen. Es ist immer nur dann ein Thema, wenn es brennt.
Und das ist ja genau das, was ich eben meinte, dass du dann gerufen wirst, wenn es darum geht, die Scherben wieder zusammenzukehren. Ja. Also da sind wir jetzt doch wieder ein bisschen bei dem Punkt. Erzeugt das nicht manchmal auch Frustmomente? Du denkst, Leute, ich könnte euch das ganze Jahr über echt relevante, wichtige Dinge erzählen, aber ihr wollt mich irgendwie immer nur dann hören, wenn es ein Feuer zu löschen gibt, wie du sagst.
Nee, so denke ich gar nicht. Hm. Ich kann ja auch nicht sagen, warum nicht, aber also ich glaube, um zu denken, warum fragt ihr mich nicht das ganze Jahr? Das würde ja bedeuten, ich leide an Hybris, ja. Und so wichtig finde ich, ich muss jetzt auch nicht dauernd Interviews geben, ich muss auch nicht dauernd Scherben aufheben. Aber warum mache ich das? Warum schreibe ich Bücher für Erwachsene und Kinder? Warum gehe ich in Schulen und mache Lesungen und warum halte ich Vorträge, die so im Dialog mit den Eltern sind? Weil ich einfach Begegnungen toll finde. Und weil ich es einfach gut finde, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und weil plötzlich bei so einem, ob es in der Schulklasse ist oder eben beim Elternabend, so eine Atmosphäre des Vertrauens gerade hergestellt wird von beiden Seiten. Und ich auch nie sage, hey, wenn ihr es so macht und so macht, dann klappt das auch mit der Medienerziehung. Das bin ich ja auch nicht. Ja, ich habe jetzt nicht dieses, nennen Sie mir doch mal 10 Punkte, wie ich die Medienerziehung meiner Kinder gut machen kann. Oder wie mache ich das eigentlich selber mit den Medien? Wie gehe ich denn selber mit meinem Smartphone um und so weiter? Also ich bin einer von euch. Mir geht's ganz genauso. Ich versuche mir immer wieder bewusst zu machen, wie kann ich was besser machen? Wie kann ich was regulieren? Aber ich bin auch nur ein Suchender auf dem Weg zum guten Weg, wie man mit Medien gesund und vernünftig umgehen kann. Aber ich bin nicht der Guru und ich sage auch, also genauso wenig würde ich sagen, kauft euren Kindern unbedingt ein Smartphone, das braucht es ganz dringend. Sowas würde ich nie sagen. Ich würde aber auch nie sagen, das Kind darf auf keinen Fall ein Smartphone haben. Ja? Also es gibt auch nicht das Kind. Ja? Weil es gibt ja die Experten, fragen mal, wie alt sollen Kinder sein, wenn sie ein Smartphone kriegen? Und sagen die meisten so ab 10. Das ist so eine ratlos Antwort, weil alle erwarten von einem eine Antwort. Aber bei Elternabenden sage ich immer, wer von ihnen hat denn Kinder? Und dann melden sich natürlich alle, weil Elternabend. Und wer sagt von ihnen, ich habe das beste, glückste, schönste Kind auf der Welt, dann melden sich auch alle. Und wer sagt, man kann sein Kind mit keinem anderen vergleichen, dann melden sich auch alle. Und dann sage ich, und wieso wollen Sie dann hören, alle Kinder ab 8 sollen das machen und ab 10 sollen sie das machen? Man muss doch gucken, wie reif ist denn das Kind? Ja? Und es gibt vielleicht den 8-Jährigen, der mit verschlossenen Augen ein Smartphone auseinanderbauen kann und wieder zusammenbauen kann. Und es gibt den 13-Jährigen, der völlig verträumt überhaupt nichts geregelt kriegt. Also man muss das immer vom Kind abhängig machen. Trotzdem wollen natürlich immer alle diese schnellen, einfachen Antworten. Aber eigentlich ist es so, guck dir dein Kind an, du kennst es am besten und dann findest du auch die Lösung.
Sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich würde das vielleicht nur noch ergänzen um einen Satz, den ich auch von dir aufgeschnappt habe. Den fand ich dann nochmal ganz treffend. Da hast du gesagt, du wärst selbst ganz oft an der Erziehung deiner eigenen Kinder gescheitert und doch jedes Mal daran gewachsen. Das ist doch eigentlich nochmal vielleicht ein ganz ermutigendes Statement am Ende, sich da vielleicht auch ein Stück weit zu entspannen. So habe ich jetzt zumindest dein Abschlussstatement gerade nochmal so wahrgenommen und eingeordnet. Ja, und eben immer auf beide Seiten zu schauen. Die Chancen und Potenziale, aber eben auch die Risiken und potenziellen Nebenwirkungen. Thomas, ich würde sagen, für heute machen wir mal einen Punkt an dieses Gespräch. Okay. Ich danke dir sehr, dass du uns auf die Suche, wie du das gerade genannt hast, mitgenommen hast, auf der du selber offenbar immer noch auch unterwegs bist. Und ja, find's toll, was du dazu so zu erzählen hattest. Vielen herzlichen Dank.
Bitte gerne.
Weiter viel Erfolg dabei und ich freue mich auf ein nächstes Mal. Mach's gut.
Bis dann.
Ciao.